Viele Menschen kennen das Gefühl, innerlich leer zu sein, obwohl äußerlich alles zu stimmen scheint. Das bekannte Wunder der Speisung der 5000 ist mehr als eine spektakuläre Versorgung in der Not, es ist ein geistliches Bild für eine Welt, die hungrig bleibt, solange sie nicht von Christus selbst gespeist wird. Johannes malt hier mit starken Bildern, Meer, Berg, Brot und Fische sprechen eine Sprache, die unseren Alltag erreicht und uns zeigt, wie und wo wirkliche Sättigung zu finden ist. Die hungrige Welt und der Platz der Speisung. Die Szene in Johannes 6 ist einfach erzählt und zugleich tief durchdacht. Eine große, hungrige Menge, ein unruhiges Meer im Hintergrund und ein Berg, auf den der Herr sich zurückzieht und von dem aus er speist. Das Meer ist nicht nur geografische Kulisse. In der Bildsprache der Schrift steht es für eine von Satan verdorbene, bewegte, unheimliche Welt, in der Kräfte wirken, die der Mensch nicht kontrollieren kann. Die Wellen schlagen, der Wind treibt und die Menschen sind hin und her geworfen, beschäftigt, eingespannt, hungrig. Solch eine Welt kann kurzfristige Ablenkung bieten, aber keine bleibende Sättigung. Sie mag viel versprechen, aber sie hält die Seele in Unruhe. Inmitten dieser Welt sitzt eine Menschenmenge, die sich von Jesus angezogen weiß und doch ihren ganz menschlichen Mangel nicht verbergen kann, sie sind hungrig, müde, ohne Vorräte. In der Typologie steht das Land für die von Gott geschaffene Erde, auf der der Mensch leben soll, und das Meer für die von Satan verdorbene Welt, in der die gefallene Menschheit lebt. Das Meer stellt Satans organisierte und systematisierte Welt dar, in der die Menschheit beschäftigt und eingesponnen ist. In dieser Welt ist die Menschheit hungrig und findet keine Befriedigung. In dieser Welt ist die Menschheit beunruhigt und findet keinen Frieden. Dem Meer gegenüber steht der Berg. In der Schrift ist der Berg häufig der Ort, an dem Gott den Menschen in seine Perspektive hineinzieht. Mose wurde auf den Berg gerufen, um Gottes Gesetz und Bauplan zu empfangen. Matthäus berichtet, dass Jesus Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg führte, damit sie seine Herrlichkeit sahen, und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Gewänder wurden weiß wie das Licht. Später sieht Johannes auf einem großen und hohen Berg die heilige Stadt aus dem Himmel herabkommen. Der Berg ist der Ort der Erhöhung, der Distanz zum Lärm, aber nicht der Distanz zum Menschenherz. Wenn der Herr die Menge auf dem Berg speist, macht er deutlich, wahre Nahrung für das Leben wird nicht aus dem Strudel des Systems genommen, sondern in seiner erhöhten Gegenwart empfangen. Nicht das Meer der Möglichkeiten, nicht einmal die bloß geschaffene Erde als neutrale Bühne des Lebens vermag die Seele zu füllen, es ist die Gemeinschaft mit dem erhöhten Christus, in die er uns hineinruft, die unsere Unruhe beruhigt und unseren Hunger stillt. Wer diese Szene auf sich wirken lässt, erkennt, es reicht nicht, physisch in der Nähe Jesu zu sein und innerlich doch am Meer der Sorgen, der Informationen, der Erwartungen zu bleiben. Der Herr führt abwärts aus der Geschäftigkeit der Masse und zugleich aufwärts in die Stille seiner Gegenwart. Dort, wo er uns hinaufnimmt, in ein Gespräch, in ein Wort, in eine stille Aufmerksamkeit auf ihn, beginnt eine andere Art des Sattwerdens. Dann wird der Hunger nicht verdrängt oder mit religiöser Betriebsamkeit überdeckt, sondern in seinem Licht wahrgenommen und von ihm beantwortet. Die Speisung auf dem Berg ist deshalb mehr als ein Wunderbericht, sie ist eine Einladung, unseren Ort zu wechseln, innerlich weg vom aufgewühlten Meer hinauf zu dem, der erhöht und doch ganz nahe ist. In dieser Bewegung von unten nach oben liegt Trost, die Welt bleibt unruhig, aber der Platz der Speisung ist unverrückbar. Wer dort sitzt, wird nicht von einem schnellen Effekt, sondern vom Leben selbst genährt. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Gewänder wurden weiß wie das Licht. Und er trug mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Diese Geschichte will uns lehren, unseren Hunger nicht länger an den Rändern des Meeres zu stillen, dort, wo Nachrichten, Aufgaben, Wünsche und Ängste durcheinander gehen, sondern den leisen Ruf des Herrn auf den Berg ernst zu nehmen. In seiner Gegenwart, im Abstand zum Lärm, zeigt sich, dass er nicht nur ein Lehrer und Wundertäter ist, sondern der Ort echter Sättigung. Wer lernt, innerlich bei ihm Platz zu nehmen, entdeckt Schritt für Schritt, dass das, was außen tobt, nicht mehr der Maßstab für Frieden und Erfüllung sein muss, weil Christus selbst zum Raum wird, in dem die Seele zur Ruhe kommt und das Leben bekommen darf, das trägt. Christus als Brot des Lebens, regenerierende und erlösende Nahrung. Wenn Johannes von den fünf Gerstenbroten berichtet, knüpft er unauffällig an einen sehr alten Faden der Schrift an. Bereits in 1. Mose 2 wird der Mensch vor einen Garten gestellt, in dessen Mitte der Baum des Lebens steht, und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Diese Speise ist rein pflanzlich, der Mensch lebt, indem er empfängt und wächst, aber es ist noch kein Blut nötig, keine Opfer, keine Erlösung. Der Baum des Lebens deutet auf Christus hin, der Leben mitteilt, hervorbringt, vermehrt. Gerste ist in Israel die Erstlingsfrucht und wird mit den Erstlingen der Ernte verbunden, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Wenn Christus als auferstandene Erstlingsfrucht zum Brot des Lebens wird, ist er das, was der Baum des Lebens schon vor dem Fall angedeutet hat, göttliches Leben, das sich schenkt, um den Menschen hervorzubringen, zu regenerieren, in neues Sein hineinzuführen. In 1. Mose Kapitel 2 Vers 9 wurde Christus durch den Baum des Lebens vorgebildet. Der Baum des Lebens, der zum Pflanzenleben gehört, ist gut, um hervorzubringen und zu erzeugen, hat aber kein Blut zur Erlösung. Zur Zeit von 1. Mose 2 war der Mensch noch nicht mit der Sünde in Berührung gekommen und hatte daher noch kein Bedürfnis nach Erlösung. In 1. Mose 3 jedoch fiel der Mensch. Unmittelbar nach dem Fall des Menschen kam Gott, um mit diesem Fall umzugehen, indem er Opfertiere schlachtete, um Adam und Eva zu erlösen und Fellkleider zu machen, um ihre Blöße zu bedecken. So ist das Pflanzenleben an sich für den gefallenen Menschen nicht mehr ausreichend, es besteht die Notwendigkeit des Tierlebens. Doch zwischen dem Garten von 1. Mose 2 und der Gerste auf dem Hügel in Galiläa liegt 1. Mose 3. Der Mensch fällt, und plötzlich reicht reine Pflanzennahrung im Bild nicht mehr aus. Es tritt eine neue Not ein, Schuld, Scham, Trennung. Gott selbst reagiert, indem er Tiere schlachtet, um Adam und Eva zu bekleiden. Später wird deutlich, dass das Leben im Fleisch und besonders im Blut liegt und dass Opfer nötig sind, um die gestörte Beziehung zu überbrücken. Die zwei Fische in der Hand des Jungen erinnern uns an diese andere Dimension des Lebens, die tierische, blutige, erlösende Seite. Die Schrift zeigt, wie Gott seinem Volk das Passahlamm gibt, dessen Blut schützt und dessen Fleisch stärkt. Im Licht des Neuen Testaments heißt es, denn unser Passa, Christus, ist auch geopfert worden. Derselbe Christus, der als Brot des Lebens unser inneres Sein erneuert, ist auch das Lamm, dessen vergossenes Blut uns vor Gott rechtfertigt und dessen geopfertes Leben uns ernährt. So sind in der Speisung der 5000 beide Ströme zusammengefasst, Gerste, das Bild der Auferstehung, der Erstlingsfrucht, der regenerierenden Lebensversorgung, Fische, ein Hinweis auf das Opferleben, das Blut, die Erlösung. Vor dem Fall genügte das eine, seit dem Fall braucht der Mensch beides, neues Leben und Vergebung, Wachstum im Leben bis zur Reife und eingetragenes Gewissen, das weiß, dass Schuld bezahlt ist. Am Kreuz fließen Blut und Wasser zugleich aus der geöffneten Seite des Herrn, darin verbindet sich, was im Zeichen der Brote und Fische bereits angedeutet war. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann spricht er nicht nur davon, dass er uns aus dem Tod herausführt, sondern auch davon, dass er uns in sich hineinpflanzt, als Brot, das regeneriert, und als Opfer, das erlöst. Wer Christus so betrachtet, entdeckt eine umfassende Versorgung, die tiefer reicht als moralische Verbesserungsversuche oder religiöser Eifer. Hier begegnet uns einer, der unser Leben von innen her neu hervorbringt und zugleich alles trägt, was uns von Gott getrennt hat. In seiner Hand liegen gewissermaßen Gerstenbrote und Fische, er lässt uns wachsen und nimmt unsere Schuld, er schenkt uns seine Auferstehungskraft und deckt unsere Vergangenheit zu, er nährt uns als Brot und schützt uns als Opfer. Diese doppelte Nahrung gibt Sicherheit, wir müssen nicht zwischen Neuwerden und Vergebenwerden wählen. In ihm ist beides da, und beides wird täglich darreichende Wirklichkeit, wenn wir uns von ihm sättigen lassen. Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Die Gerstenbrote und Fische erinnern daran, dass Gott unseren Hunger tiefer kennt, als wir ihn benennen können. Er sieht nicht nur unseren Mangel an Kraft, sondern auch unsere Schuldgeschichte, nicht nur unser Bedürfnis nach Wachstum, sondern auch unsere Angst vor Verurteilung. Darum gibt er uns Christus als Brot des Lebens und als geopfertes Lamm zugleich. Wer sich diesem Christus öffnet, wird Schritt um Schritt erfahren, wie es ist, wenn das innere Leben erneuert wird und das Herz zugleich zur Ruhe kommt, weil es weiß, für jede Anklage gibt es Blut, für jede Trockenheit gibt es lebendiges Brot. Die kostbare Kleinheit und unerschöpfliche Fülle Christi. Dass die 5 Gerstenbrote und 2 Fische aus der Hand eines Jungen kommen, ist mehr als ein erzählerisches Detail. Es legt eine Spur, Gottes Antwort auf den Hunger der Welt beginnt unscheinbar, klein, leicht zu übersehen. Brot und Fisch sind einfache Dinge, alltäglich, nichts, was spontan Ehrfurcht einflößt. Ebenso zeigt sich Christus in diesem Zeichen nicht als überwältigender Machthaber oder als religiöse Sensation, sondern als etwas, das man nehmen, brechen, essen kann. Er wählt die Gestalt des Kleinen, damit er uns so nahe kommt, dass wir ihn wirklich aufnehmen können. In der Begegnung mit der kanaanäischen Frau beschreibt er sich sogar in der Sprache der Krumen, die vom Tisch fallen, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Die Frau erkennt darin nicht etwas Minderwertiges, sondern die kostbare Bereitschaft des Herrn, sich zu verkleinern, um auch die zu erreichen, die sich am Rand wissen. Es ist bemerkenswert, dass die 5 Gerstenbrote und 2 Fische von einem kleinen Jungen kamen und nicht von einem großen Mann. Das ist sehr bedeutsam, denn der Herr möchte uns damit zeigen, dass er unser Leben ist, nicht als jemand Großes, sondern als jemand Kleines. Sowohl die Gerstenbrote als auch die Fische sind kleine Dinge und bezeichnen die Kleinheit Christi als die Lebensversorgung für uns. Die Wundersuchenten betrachteten ihn als den verheißenen Propheten und hätten ihn gezwungen, ihr König zu sein, doch er wollte nicht die Stellung eines Riesen in der Religion einnehmen. Stattdessen zog er es vor, kleine Brote und kleine Fische zu sein, damit er klein genug wäre, als dass die Menschen ihn essen könnten. Diese Kleinheit Christi steht jedoch nie im Widerspruch zu seiner Fülle. Gerade indem er sich hingibt, indem er sich brechen lässt, zeigt sich, wie unerschöpflich er ist. Aus 5 Broten und 2 Fischen werden 5000 Männer satt und es bleiben noch 12 Körbe Brocken übrig. Die Zahlen sprechen eine leise, aber klare Sprache, 5, die Zahl, in der 4 und 1 zusammentreten, 12, ein Bild geordneter, vollendeter Fülle im Volk Gottes, Körbe voller Brocken, das, was nach der Sättigung bleibt, ist nicht Mangel, sondern Überfluss. Psalm 84 beschreibt etwas Ähnliches, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. Ein Tag, klein, unscheinbar, begrenzt, wird überwältigend reich, weil er in Gottes Gegenwart steht. So ist auch das kleine Brot Christus reich genug, Generation um Generation zu tragen, ohne sich zu erschöpfen. Trostreich ist, dass diese Fülle nicht an Größe, sondern an Nähe gebunden ist. Christus ist nicht zu groß, um in den engen Raum eines von Schuld, Scham oder Müdigkeit gezeichneten Lebens hineinzupassen, er ist klein genug, um in das Innerste einzuziehen, und groß genug, um jede Leere zu füllen. Er ist die Krume für ein angefochtenes Herz und zugleich die Speise für eine ganze Volksmenge, er ist das gebrochene Stück in der Hand eines Einzelnen und der unendliche Vorrat, aus dem alle leben können. In dieser Spannung von Kleinheit und Fülle liegt eine stille Ermutigung, für keinen Menschen ist seine Not zu verborgen oder zu unspektakulär, als dass Christus sich nicht als Brot des Lebens schenken wollte. Und für keine Not ist er zu wenig. Wer sich von diesem Christus ernähren lässt, erlebt oft unspektakuläre, aber tiefgreifende Veränderungen. Es sind nicht immer die großen Momente, sondern die scheinbar kleinen Brote, ein zugesprachtes Wort, eine leise Gebetserhörung, ein Trost mitten in einem schweren Tag, in denen etwas von seiner Fülle ins Herz fällt. Mit der Zeit zeigt sich, was klein begann, trägt weit, was als wenig erschien, erweist sich als unerschöpfliche Quelle. So wie damals Körbe voll Brocken übrig blieben, so bleibt auch heute von jeder Erfahrung mit Christus mehr übrig, als man in einem Moment fassen kann. Seine Kleinheit macht ihn zugänglich, seine Fülle macht ihn verlässlich, und beides zusammen trägt den Glaubenden durch Tage der Schwachheit ebenso wie durch Zeiten des Überflusses. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Die 5 Brote und 2 Fische laden dazu ein, den Blick von dem zu lösen, was uns äußerlich groß und mächtig erscheint, und die leisen Spuren des Herrn im Alltag neu wahrzunehmen. Seine Gegenwart ist oft unscheinbar, aber reich, oft verborgen, aber tragfähig. In dem Maß, in dem wir lernen, seine kleine Nähe ernst zu nehmen, entdecken wir, dass seine Fülle gerade dort aufscheint, wo wir am wenigsten erwarten, genug zu haben. Dann wird der eigene Mangel nicht mehr zur letzten Instanz, sondern zur offenen Tür für den, der klein genug ist, um aufgenommen zu werden, und groß genug, um nie zu versiegen. Herr Jesus Christus, du siehst die verborgenen Hungerstellen unseres Herzens, die Unruhe und die innere Leere, die keine irdische Speise stillen kann. Danke, dass du als wahres Brot des Lebens zu uns gekommen bist, klein genug, um in unseren Alltag zu passen, und zugleich unerschöpflich reich, um uns immer wieder neu zu füllen. Du bist der auferstandene Herr, dessen Blut erlöst und dessen Leben erneuert, und in dir finden unsere Fragen, unsere Schuld und unsere Müdigkeit eine zufriedengestellte Antwort. Lass uns dich auf dem Berg deiner Gegenwart tiefer erkennen, damit dein Friede stärker ist als das Toben des Meeres um uns. Stärke alle, die sich schwach und leer fühlen, durch deine leise, aber mächtige Gegenwart, und lass die Fülle deiner Gnade unsere Herzen überfließen, so dass aus unserem Sattwerden andere gesegnet hervorgehen. In deiner Treue und Liebe sind wir geborgen. Amen.